Und deswegen geht der Mensch, wenn er schwört und sagt, ich werde morgen inshallah, bei Allah, ich werde morgen inshallah kommen, und er kommt dann doch nicht, er hat nicht gelogen. Er hat weder gelogen, noch muss er eine Sühneleistung machen. Deswegen können Sie sagen, Musa hat sein Versprechen nicht gehalten. Sondern er hat nicht geschafft, genug Geduld aufzuweisen, um das zu verstehen. Das können wir sagen. Weil da sagt der Khadr selbst, du hast keine Geduld gehabt dafür. Tayyib. Das heißt also in der Eier, da zogen sie beide weiter, in der 77. Eier, als sie dann zu den Bewohnern einer Stadt kamen, sie ihre Bewohner um etwas zu essen baten, diese weigerten sich, sie gasten nicht aufzunehmen. Da fanden sie in ihr eine Mauer, die einzustürzen drohte, und so richtete er sie auf. Musa sagte, wenn du wolltest, hättest du dafür wahrlich Lohn nehmen können. Daraufhin sagte Al-Khadr a.s., das ist die Trennung zwischen mir und dir, ich werde dir jetzt die Deutung dessen kundtun, was du nicht aushalten konntest. Warum? Weil du darüber kein Wissen gehabt hast. Und in dem Moment sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich Moses erbarmen, wir hätten uns gewünscht, dass er noch mehr Geduld gehabt hätte, damit uns noch mehr aus ihrer Erzählung bekannt geworden wäre. Denn sie wären weitergereist und wäre noch mehr passiert und sie hätten noch mehr Geheimnisse entdeckt und noch mehr Wissen. Der Hadith ist in der Sahih al-Bukhari. Tayyib. Al-Khadr erklärt, und das ist auch, daraus lernen wir auch, der Lehrer soll seinen Schüler aufklären. Es ist gut, dass der Lehrer und auch der Erzieher allgemein dafür sorgt, dass der zu Erziehende seine eigene Erfahrung macht. Aber wenn er dann nicht weiterkommt, am Ende, er erklärt ihm die Sache. Was das Schiff angeht, so gehörte es Armen, die auf dem Meer arbeiteten. Das heißt, ihre Aufgabe war wie Taxifahren. Leute genommen, übers Meer gefahren. Und diese armen Menschen, auf Arabisch Masakin, das ist der Plural von Miskin. Und das, damit argumentieren die Fuqaha, die sagen, dass ein Miskin, es gibt auf Arabisch zwei Begriffe, Faqir und Miskin. Beides bedeutet arm, bedürftig und so. Aber es kann nicht das Gleiche sein, denn Allah Azza wa Jal, sagte in Surah At-Tawbah, إنما الصدقات also sagt für wen die Zakat zusteht, und da erwähnt er acht Gruppen und zwei davon sind die Faqir und die Miskin, in zwei Gruppen, also kann es nicht das gleiche sein. Und diese Ayah wird als Argument verwendet, dass eben der Faqir ärmer ist als der Miskin. Das ist ein Faqir, dass er ärmer ist. Ich mache in der Regel, sage ich Faqir der Arme und Miskin der Bedürftige, okay? Aber es ist eine sprachliche Sache. Und das nur grundsätzlich, also damit man eine Linie hat. Deswegen der Arme, dem geht es noch schlechter als dem Miskin. Denn diese Leute, die hatten ein Schiff zu besitzen. Das heißt, du hast Kapital. Aber was bringt es dir, dieses Kapital zu verkaufen, dann hast du keine Einnahmequelle mehr. Deswegen der Islam verlangt nicht von dir, dass du dein Kapital loswirst. Angenommen, du hast eine Firma und das ist deine Einnahmequelle. Aber du kriegst zu wenig rein. Denn der Islam verlangt von dir nicht, die Firma zu verkaufen, weil dann geht es dir noch schlechter als vor. Das macht keinen Sinn. Dann bist du kein Fakir, aber du bist ein Miskin und du verdienst trotzdem die Zakat und du darfst trotzdem Spenden entgegennehmen. Was das Schiff angeht, so gehörte es Armen, die auf dem Meer arbeiteten. Ich wollte es schadhaft machen, denn ein König war hinter ihnen her, der jedes Schiff mit Gewalt wegnahm. Das heißt, jedes Schiff, was in einer Lesart heißt es, aber das ist eine schade Lesart, يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. Das heißt, dann sie gemäß übersetzt, der jedes Schiff, das in Ordnung ist. Das jedes Schiff, das in Ordnung ist, einfach beschlagnahmte. Ja? Und wegnahm. Das heißt also, Er wollte absichtlich das Schiff beschädigen, damit der König sieht, es ist beschädigt, und dann lässt er sie weiterziehen. Und das ist natürlich für die Fuqaha, für die Fiqh-Gelehrten, eine wunderbare Aya. Aus dieser Aya kannst du den wunderbaren Grundsatz ableiten, dass man wenig Schaden in Kauf nehmen darf dafür, dass man einen größeren Schaden abwendet. Ja? Und diese Regelung, die finden wir in den Fiqh-Büchern also an zahlreichen Stellen. Das war die erste Erklärung, die Moses nicht verstanden hatte oder nicht gewusst hatte, und deswegen hat er das in Frage gestellt. Natürlich war der König ein ungerechter König, das denke ich, versteht sich von selbst. Die zweite Angelegenheit, was den Jungen angeht, so waren seine Eltern gläubige Menschen. Da fürchteten wir, dass er sie durch seine Auflehnung und durch seinen Unglauben bedrücken würde. Oder, anders übersetzt, da fürchteten wir, dass er sie dazu bringen würde, sich aufzulehnen und ungläubig zu werden. Okay? So wollten wir, dass ihr Herr ihnen zum Tausch einen gebe, besser als er an Lauterkeit und näher kommend an Güte. Subhanallah. Dass Allah Azza wa Jal wollte ihnen diesen Sohn wegnehmen. Aus zwei Gründen. Erstens, dieses Kind wäre in der Zukunft Grund dafür geworden, dass die eigenen Eltern, walayhi billah, Allah gegenüber ungehorsam werden, und dieses Kind hätte seine eigenen Eltern zu ungläubigen Menschen gemacht. Das heißt, es wäre Grund dafür geworden, dass die eigenen Eltern letztendlich, walayhi billah, in die Hölle gehen. Deswegen, das müssen wir uns verinnerlichen und dass wir das verstehen. Allah Azza wa Jal nimmt jemandem sein Kind weg aus Barmherzigkeit um ihn selbst. Und dieses Wissen, in diesem Moment, Allah hat es einem seiner Diener gegeben. Tayyib, wo ist der Unterschied? Ob Allah das einem Menschen gegeben hat, das Wissen, oder nicht gegeben hat. Du weißt doch jetzt, wie es ist. Oder nicht? Du weißt aus dieser Geschichte, dass die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala überall vorhanden ist. Also du musst nicht in jedem einzelnen Ereignis wissen, was die Weisheit dahinter steckt. Es reicht für dich zu wissen, dass Allah der Allweise ist, Al-Hakim. Und es ist jetzt für dich eine Prüfung, jedes Mal, wenn etwas geschieht, ob du dich erinnerst an solche Geschichten, wie wir jetzt erklärt haben mit Al-Khadr, oder ob du es vergisst. Und die zweite Weisheit dahinter war, Allah wollte ihm nicht nur das Kind wegnehmen, weil es ihnen geschadet hätte, sondern er hat ihnen ein Kind gegeben, das noch besser ist als das Kind, was er gehabt hat. Also nicht nur den Schaden abgewandt, sondern stattdessen ihnen etwas Gutes gegeben. Subhanallah. An Lauterkeit und an Güte, das heißt ein Kind, das ihm gegenüber, also gütig gewesen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Al-Ghulam alladhi qatalahu al-Khadir tubi'a kafiran walau asha la'arhaqa abawayhi tughyanan wa kufra. Dieser Hadith ist Sahih Muslim unter anderem überliefert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über diesen Jungen: Der Junge, den Al-Khadr a.s. getötet hat, war als Ungläubiger gestempelt worden. Und hier hast du eine dritte Weisheit. Das heißt, Allah wusste, dass dieser Mensch, wenn er lebt, er wird als Ungläubiger leben und als Ungläubiger sterben. Ist es jetzt nicht eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diesen Menschen hat sterben lassen, einen Moment, an dem er noch keine Sünde begangen hat? Zweifellos. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wenn er weitergelebt hätte, hätte er seine Eltern zur Auflehnung und zum Unglauben gebracht. Das ist die Bedeutung, die mit dem Koran al-Karim übereinstimmt. Das ist die zweite. Kommen wir zur dritten Erklärung. Was ist mit der Mauer? Warum hat er die Mauer aufgebaut? Wegen was? Er sagt, was aber die Mauer angeht, so gehörte sie zwei weisen Jungen in der Stadt. Und unter ihnen, und unter ihr, unter der Mauer, befand sich ein für sie bestimmter Schatz. Ihr Vater war rechtschaffen, und da wollte dein Herr, dass sie erst ihre Vollreife erlangen und dann ihren Schatz hervorholen. Aus Barmherzigkeit von deinem Herrn. Das heißt, bei dieser Begebenheit, liebe Geschwister, Al-Khadr al-Islam wusste, dass sich unter dieser Mauer, die einzustürzen drohte, ein Schatz befand. Und dann wird erzählt, natürlich, wird diskutiert, was ist in dem Schatz drin gewesen. Natürlich das Erste, was man versteht mit dem arabischen Wort Kenz, Gold und Silber. Manche sagen, nein, damit ist Wissen gemeint. Weil manche sind der Meinung, dass Wissen ist wertvoller als Gold und Silber. Das ist richtig, daran. Aber wie dem auch sei, das natürlich im Koran steht das nicht drin, in den Hadithen, die ich dazu gelesen habe, steht das nicht drin. Also was ist jetzt über den Propheten, was da konkret drin gewesen ist. Aber offensichtlich war, unter Kenz verstehen wir darunter, so heißt es auch im Koran Karim normalerweise, wie auch in Surat Tauba, Gold und Silber. Weil Allah sagt, الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. Diejenigen, die beherbergen. Yaknis ist das gleiche Wort wie Kenz, gleiche Wort Wurzel. Und deswegen ist damit Gold und Silber offensichtlich gemeint. Und er wusste, dass ich das darunter bin. Warum? Was ist nämlich passiert? Was war passiert? Der Vater dieser weisen Kinder, als er im Sterben lag, hatte er einen Schatz. Und diesen Schatz wollte er seinen Kindern weitergeben. Aber es gab niemanden, dem er diesen Schatz anvertrauen konnte. Und das passt wunderbar mit ihrem Geiz, weil sie ihn nicht zu essen geben wollten. Das heißt, es gab niemanden, dem sie diesen Schatz anvertrauen konnte. Er konnte es niemandem anvertrauen. Deswegen hat er nichts anderes gemacht. Es blieb nichts anderes übrig. Du kannst dir überlegen, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen. Er hatte keine Möglichkeit. Außer, dass er diesen Schatz begraben hat. Darüber eine Mauer errichtet hat, dass keiner auf die Idee kommt, darunter zu graben. Und da wird keiner auf die Idee kommen, nach diesem Schatz zu suchen. Und er hat Allah offensichtlich darum gebeten, dass er dafür sorgt, dass seine Kinder diesen Schatz eines Tages wieder in die Hände bekommen. Und das hört sich verwunderlich an, ist aber nicht verwunderlich, wenn wir verstanden haben, was Allah hier gesagt hat. Guck mal, was er gesagt hat. Was aber die Mauer angeht, so gehörte sie zwei Waisenjungen in der Stadt. Und unter ihr befand sich ein für sie bestimmter Schatz. Und jetzt sagt er, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Ihr Vater war rechtschaffen. Was bedeutet dieser Satz, ihr Vater war rechtschaffen in diesem Moment? Das ist, liebe Geschwister, die Begründung dafür, dass Allah Azza wa Jal einen Propheten geschickt hat zu dieser Stelle, um diese Mauer zu errichten. Versteht ihr? Deswegen sagte Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, حُفِظَ بِصَلَاحِ أَبِيهِمَا. Allah hat diese beiden weisen Kinder beschützt und bewahrt. Durch was? Durch die Rechtschaffenheit ihres Vaters. Durch die Rechtschaffenheit ihres Vaters. Und an dieser Stelle müssen wir natürlich eine sehr wichtige Regel erwähnen. An dieser Stelle müssen wir natürlich eine sehr wichtige Regel erwähnen. Viele von uns sind Eltern, also haben Kinder. Und jeder Vater und jedes Kind macht sich natürlicherweise Sorgen um seine Nachkommen. Gerade wenn die Kinder noch jung sind, er macht sich Sorgen darum, was passiert, wenn ich jetzt sterben würde. Was macht meine Frau? Was macht mein Kind? Ein Säugling oder schon älter, egal. Wer finanziert ihn? Wer kommt für ihn auf? Wer bringt ihn das? Und so weiter und so fort. Diese Fragen, ich bin sicher, jeder, der über das Leben nachdenkt, ihm kommt die Sache in den Sinn. Wir sagen, liebe Geschwister, das ist die Lösung, die Allah hier erwähnt hat. Ihr Vater war ein rechtschaffener Mensch. Und das bedeutet, du brauchst dich nicht zu sehr zu kümmern um diese Angelegenheiten. Denn wenn du rechtschaffen bist, Allah wird ihre Versorgung übernehmen, so wie er die Versorgung jeden anderen Menschen übernimmt. Aber Allah Azza wa Jal kümmert sich um die Kinder der rechtschaffenen Menschen besser und mehr noch als um die Kinder anderer Menschen. Du brauchst also keine Lebensversicherung abzuschließen für deine Kinder. Du brauchst auch nicht, damit deine Kinder bewahrt sind, dafür achten, dass sie ein Haus von dir erben oder viel Gold oder ähnliches, sondern wichtig ist die Rechtschaffenheit. Das schließt nicht aus, dass man was vererbt. Der Mann hat auch was vererbt, oder nicht? Hat einen Schatz gehabt und hat das nicht irgendwo ins Meer geschmissen. Er hat das begraben in einer realistischen Stelle, wo das Kind das irgendwann mal ausgraben konnte. Das hat schon was dafür getan. Aber entscheidend ist, dieser Schatz, wie hätte er an diese Kinder kommen können, wenn Allah nicht dafür gesorgt hätte? Die Antwort lautet, die Rechtschaffenheit des Vaters. Und da wollte dein Herr, dass sie erst ihre Vollreife erlangen und dann ihren Schatz hervorholen aus Barmherzigkeit von deinem Herrn. Und hier, liebe Geschwister, seht ihr sehr schön, Alhamdulillah, dass Allah Azza wa Jal uns beibringt, beziehungsweise nach ihm Al-Khadr uns beibringt, wie man anständig mit Allah umzugehen hat. Denn als er über das Schiff gesprochen hat, sagte er, فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا. Er sagte, a.s.w., ich wollte es schadhaft machen, das Schiff. Ich wollte es schadhaft machen. Aber als es um den Schatz für die beiden Waisenkinder ging, hat er nicht gesagt, ich wollte, dass die beiden Waisenkinder eines Tages diesen Schatz hervorholen werden. Sondern er sagte, da wollte dein Herr, dass sie erst ihre Vollreife erlangen und dann ihren Schatz hervorholen. Das heißt also, er hat das Gute Allah zugeschrieben. Und das in Anführungsstrichen Schlechte sich selbst. Und das kennen wir im Koran Karim an mehr als einer Stelle. Das nennt man Anstand mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagte Al-Khadr alayhi salatu wassalam abschließend, ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen. Nicht, dass du denkst, ich habe irgendwelche Fähigkeiten. Nicht, dass du denkst, ich bin irgendetwas Übernatürliches. Das alles ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Deutung, aber es ist das Wissen, das Allah mir gegeben hat und dir nicht gegeben hat. Das ist die Deutung dessen, was du nicht aushalten konntest. Wenn du nämlich sagen würdest, und das ist ein nächster Beweis, dass Al-Khadr hält es aus und Musa hält es nicht aus, ein Prophet hält nicht aus, andere hält aus. Ja, das ist ein bisschen Sachen, die das Herz eines gläubigen Menschen nicht so einfach schlucken kann. Deswegen, wie gesagt, wir beruhigen uns, indem wir einfach sagen, dass Al-Khadr alayhi salatu wasalam einer der Propheten Allahs war. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat viele Propheten geschickt. Und deswegen, was spricht dagegen, dass er einer von ihnen gewesen ist. Tayyib, liebe Geschwister, wir fassen zusammen. Aus dieser Geschichte gibt es sehr viele Lektionen, die wir punktuell nur zusammenfassen möchten und die man, über die man natürlich dann selbst nachdenken kann. Erstens einmal, sag niemals, ich kenne mich damit am besten aus. Sondern wenn du gefragt wirst, sei unterwürfig. Und ergebe dich deinem Herrn und sag, dass Allah Azza wa Jal am besten darüber Bescheid weiß. Und deswegen die Gelehrten, auch in ihren Fatawa, auch wenn sie die Antwort hundertprozentig kennen und wissen, trotzdem sagen sie, Wallahu A'lam. Und Allah weiß am besten Bescheid. Oder doch Allah weiß es am besten. Es kann also sein, dass ich etwas falsch gesagt habe. ich erkläre dir etwas und sage dir etwas gemäß meiner Überzeugung, ansonsten ich verspreche dir nicht, dass das auch bei Allah Azza wa Jal nichts als die Wahrheit ist. Zweitens, wir lernen aus dieser Geschichte, dass man die Gelehrten bedienen darf. Und dass es kein Mangel ist an einem Gelehrten, dass er jemanden hat, der ihm als Bediensteter zur Seite steht. Ob das ein Sklave ist, oder ob das ein Bote ist. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte jemanden gehabt und nicht zurückgewiesen, wie Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Und es gehört zur Religion Allahs, die Gelehrten zu ehren. Das heißt, wenn du auf einen Gelehrten triffst, dass du etwas tust, was ihm hilft, natürlich unter der Bedingung, dass man das nicht macht, damit die Leute sagen, der dient dem Gelehrten. Und natürlich auch unter einer sehr wichtigen Bedingung, dass man die Absicht des Gelehrten nicht kaputt macht. Weil der Gelehrte ist auch nur ein Mensch. Und gerade wenn er noch jung ist, dann kann es sein, dass man dadurch ihn seine Absicht, sein Ikhlas zerstört. Aber allgemein, wenn du das machst, aus Respekt vor dem Wissen, was dieser Gelehrte hat, und aus Respekt vor dem Stand des Gelehrten bei Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah ta'ala, dann ist das ein Argument, so etwas zu machen und eine Art der Annäherung zu Allah azza wa jalla. Weil du dienst nicht dem Gelehrten in Wirklichkeit, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, der ihm dieses Wissen gegeben hat. Drittens, auch die Propheten können vergessen. Und das haben wir zweimal an zwei verschiedenen Stellen deutlich erfahren, und auch über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist kein Mangel, weil das Problem ist ja immer, dass die Leute Angst haben, dass man den Propheten gering schätzt. Aber wir sagen, wenn man über einen Propheten das sagt, was man allgemein über einen Menschen sagt, das heißt, dass man einem Propheten die Eigenschaften zuschreibt, die ein Mensch normalerweise hat, dann ist das keine, dann ist es kein Geringschätzen, sondern dann ist das eben die Wahrheit. Ja, weil die Propheten waren Menschen. Und Allah sagte, dass er auch hätte, sinngemäß, auch hätte einen Engel darunter schicken können. Aber er hat Menschen geschickt. Deswegen, sie sind Menschen wie du und ich. Sie essen und trinken und sie vergessen, genauso wie du und ich vergessen können. Das Vergessen natürlich durch verschiedene Ursachen, aber ich rede jetzt das normale Vergessen, dass der Mensch sich nicht alles merkt. Viertens, wir lernen, dass der Mensch immer nach Wissen streben soll. Der Mensch soll niemals sagen, gerade wenn es um die Wissen und die Religion Allahs geht, subhanahu wa ta'ala, der Mensch soll niemals sagen, ich habe ausgelernt, jetzt weiß ich alhamdulillah genug. Nein, der Mensch soll immer weiter lernen, denn das Lernen ist immer gleichzeitig auch eine Wiederholung dessen, was man, und manchmal versteht man etwas, was man vor 5 Jahren noch nicht verstanden hatte. Denn sogar der Prophet Musa alayhi salatu wassalam, er hat nach Wissen gestrebt. Dann lernen wir, je mehr Wissen man hat, desto mehr versteht man. Desto mehr versteht man die Hintergründe der Sachen. Und desto mehr Geduld hat man. Das heißt, man lernt mit den Sachen umzugehen richtig. Tayyib. Dann lernen wir weiterhin. Fünftens oder sechstens, egal. Dass man auch seinen eigenen Lehrer zurechtweisen darf. Weil so, was Moses passiert ist, wird dir nicht passieren. Also, dass du jemanden triffst, wie ein Khadr, a.s. Aber Musa, a.s., als er gesehen hat, dass er 3 Sachen gemacht hat, oder zumindest die ersten 2 Sachen gemacht hat, die eigentlich haram sind, so würden wir es verstehen, dann hat er, a.s., ihm das übel genommen. Er hat ihn zurechtgewiesen. Wie kannst du was machen? Das ist eine verwerfliche Tat, eine abscheuliche Tat, die du gemacht hast. Das heißt, er hat sofort Nahi an Munkar gemacht, sofort das Schlechte verboten. Sechstens, die Gesetzlichkeit der Wiedervergeltung. Die lesen wir in der Geschichte. Siebtens, der Lehrer muss manchmal Härte zeigen. Damit der Schüler etwas lernt, muss er manchmal Härte zeigen und ihm seine Grenzen zeigen. Aber er darf ihn auch entschuldigen. Wenn er merkt, dass die Sache über seine Fähigkeiten hinausging, das war viel zu viel zu ihm, hat ihm zu viele Hausaufgaben aufgegeben und hat die Hausaufgaben nicht gemacht, dann er kann ihm auch verzeihen. Aber wenn es dann zu viel wird irgendwann mal, wenn der Schüler seine Grenzen zu sehr überschreitet, dann hat der Lehrer das vollkommene, legitime Recht, die Vollbremse zu ziehen. Beim dritten Mal, das ist jetzt die Trennung zwischen mir und dir. Er hat nicht gesagt, ja, okay, du bist Moses, a.s. Wenn unser einer, vielleicht hätten wir weitergemacht, ja. Aber er hat ihm Härte gezeigt. Nein, fertig. Du hast mir gesagt dreimal, du hast mir gesagt, du wirst dich halten, du hast es dreimal nicht gemacht. Und du hast am zweiten Mal gesagt, noch einmal, dann habe ich eine Entschuldigung. Also ich möchte jetzt meine Entschuldigung geltend machen. Dann, ein Gast hat Recht auf Bewirtung. Und man darf auch sein Recht auch pochen. Das ist kein Betteln. Weil sie haben nicht gebettelt, sondern sie haben auch ihr Recht verlangt. Drei. Neuntens. Man darf für Allah subhanahu wa ta'ala jede gute Tat machen. Das ist also allgemein. Was soll damit gemeint sein? Gemeint ist damit, die Wand, die sie aufgebaut haben, das Aufbauen einer Wand ist eine weltliche Sache. Aber sie haben das gemacht mit der Absicht, jemandem etwas Gutes zu tun. In diesem Fall den beiden weisen Kindern. Und gleichzeitig den Befehl Allahs ausgeführt. Das heißt also, man darf etwas Gutes machen allgemein. Und dadurch wird diese gute Tat zu einer Ibadah für Allah subhanahu wa ta'ala. Zehntens. Mit der Bestimmung Allahs, mit seinem Qadr, muss der Mensch zufrieden sein, auch wenn die Bestimmung Allahs dem Anschein nach für einen nachteilhaft ist. Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Elftens. Allah subhanahu wa ta'ala kümmert sich um seine Wali. Allah subhanahu wa ta'ala kümmert sich um seine Wali. Dazu gehört die Geschichte des Vaters mit seinen weisen Kindern, mit den beiden weisen Kindern, aber auch eventuell die Schiffsleute. Denn die Schiffsleute, sie waren arm dran. Das war ihr Kapital. Damit haben sie gewirtschaftet. Und Allah hat ihnen jemanden geschickt, der zu ihren eigenen Gunsten etwas gemacht hat, damit sie auch in Zukunft noch das Schiff weiterhin haben dürfen, damit es nicht beschlagnahmt wird. طيب. Zwölftens. Lernen wir nicht direkt aus dieser Geschichte, aber allgemein, das sollten wir an dieser Stelle erwähnen, liebe Geschwister. Es gibt Geschichten, dass Al-Khadr nicht gesehen werden konnte. Geschichten werden erzählt, dass Musa zwar Al-Khadr gesehen hat, aber alle anderen nicht. Und dass es ein Mensch ist, der sich nur denjenigen zeigt, den er sich zeigen möchte. Und sie begründen, und jetzt pass auf, die Begründung dieser Ansicht ist nicht jetzt eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, weder authentisch noch erfunden, sondern einfach eine logische Begründung. Sie sagen, denn wenn er sichtbar wäre, dann hätte er nicht so einfach diesen Jungen töten können. Sonst hätten die Leute ihn davon abgehalten. Und sonst hätte er nicht das Loch im Schiff machen können. Weil sonst hätten die Leute, der Schiffskapitän mindestens, hätte sich darüber aufgeregt. Diese Begründungen sind lächerlich. Aber ich sage das nur, damit man, wenn man es einmal gehört hat, dass man nicht denkt, Allahu Akbar, warum hat der Bruder im Tafsir das nicht erwähnt? Diese wichtige Sache, ja. Die Sachen sind bodenlos, das will ich damit sagen. Ebenso wird erzählt und Sufyan, rahimahullah ta'ala, der Überlieferer, Ibn Uyayna, glaube ich, wallahu a'lam, aber es ist auch nicht so wichtig, einer der Überlieferer des Hadithes, er erzählt in einer Überlieferung Folgendes. Und das ist vielleicht die Quelle von einem ganz interessanten Gerücht. Er sagte, oder vielleicht mehr als ein Gerücht, er sagte, es gibt Menschen, die behaupten, يَزْعُمُ نَاسٌ أَنَّ تِلْكَ الصَّخْرَ, es gibt Menschen, die behaupten, dass bei diesem Felsen, also da, wo Moses, a.s. und Joscha sich ausgeruht hatten und eingeschlafen sind, sie behaupten, dort an diesem Felsen gibt es eine Wasserquelle. Eine Wasserquelle. Das Wasser, was daraus strömt, sobald es an ein Leib gerät, das tot ist, wird es lebendig. Okay? Und das nennt man Ma'ul Khuld, das heißt das Wasser der Unsterblichkeit. Okay? Deswegen, er sagt, es gibt Leute, sie behaupten, es gibt bei, ich habe extra diese Version von der Tirmidhi erwähnt, weil die Überlieferung bei Bukhari Muslim ist nicht so deutlich wie diese. Dort heißt es, er sagt einfach nur, in anderen Versionen als von meinem Lehrer Amr, über den ich diese Geschichte erwähne, heißt es, dass es beim Felsen eine Wasserquelle gibt, die ewiges Leben schenkt. Okay? Aber in dieser Überlieferung sagt er, es gibt Leute, sie behaupten. Und deswegen wissen wir, dass diese Überlieferung also nicht als authentisch bezeichnet werden kann. Es sei denn, wir kennen die Überlieferung, aber kennen wir nicht. Ja? Deswegen sagt er, es gibt Menschen, sie behaupten, bei diesem Felsen gibt es eine Ainul Hayah. Das heißt, die Wasserquelle des Lebens. Jeder Tote, der davon etwas abbekommt, wird ewig leben. Jeder Tote, der davon abbekommt, wird ewig leben. Und ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt oder nicht, weil es gibt nämlich Erzählungen von manchen Menschen, dass Al-Khadr a.s. bis zum heutigen Tag noch lebt. Und es gibt eine entsprechende Überlieferung darüber. Und diese Überlieferung natürlich, sie ist da'if jiddan. Also sie grenzt schon fast an, dass sie erlogen worden ist. Ja? Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sagte selbst, dass sie unauthentisch ist, da'if ist. Und es eine Person darin gibt, der das Lügen vorgeworfen worden ist. Nicht mal verraten, Betrug. Aber wie dem auch sei. Und noch eine Person, die absolut unbekannt ist. Aber es heißt dort eben, dass nicht Al-Khadr, Entschuldigung. Al-Khadr, über ihn gibt es auch Erzählungen. Es geht hier, geht hier speziell um Yusha. Dass Yusha genauso, er hat den Fisch gesehen offensichtlich, wie er davon Wasser abbekommen hat. Und da ist er lebendig geworden und ins Wasser gesprungen. Tayyib. Und Yusha habe dann angeblich auch von dieser Wasserquelle getrunken. Und als Strafe dafür, dass er davon getrunken hat, hat ihn Moses dann auf ein Schiff gesetzt und ins Meer laufen lassen. Und dort läuft er, heißt es dann, bis an den Tag der Auferstehung. So heißt es, wie gesagt, eine Überlieferung, die sehr unauthentisch ist. Und über Al-Khadr wird nämlich das Gleiche erzählt. Dort heißt es in einer Überlieferung über Abdullah ibn Abbas, aber wie gesagt, ist auch nicht authentisch. Nusi al-Khadiru fi ajalihi, hatta yukadhib ad-Dajjal. Das heißt, dem Khadr wurde seine Lebenszeit so lange verlängert, dass er in Klammern ad-Dajjal antreffen wird, damit er ihn der Lüge bezichtigen wird. Das heißt, er soll dann derjenige angeblich sein, der dem Dajjal sagen wird, du bist ein Lügner. Der Dajjal, der behaupten wird am Ende der Zeit, vieles behaupten, unter anderem sein Prophet. Tayyib. Wie gesagt, diese Überlieferung ist auch unauthentisch. Al-Aini sagt in Umdat al-Qari, Munqati'un Gharib, und auch Ibn Kathir sagt es gleich in Al-Bidayah, Munqati'un Gharib, das ist eine Form der Unauthentizität. Und deswegen darf man seinen Glauben nicht aufbauen auf solche Angelegenheiten, sondern wir sollen daran glauben, dass Al-Khadr gestorben ist. Und das ist auch die richtigere Ansicht unter den Gelehrten, weil der Prophet alaihi salatu wassalam, Allah sagt über ihn, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Das heißt, wir haben für keinen Menschen, der vor dir war, ewiges Leben bestimmt. Allah sagt im Koran, wir haben für keinen Menschen vor dir ewiges Leben bestimmt. Zweitens, wenn Al-Khadr am Leben gewesen wäre bis zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann wäre zweifellos der Prophet alaihi salatu wassalam, dann wäre er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt, oder nicht? Jemand lebt zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und folgt ihm nicht. Der Prophet sagt alaihi wasallam, wenn Moses am Leben gewesen wäre, bliebe ihm nichts anderes übrig, als mir Folge zu leisten. Und außerdem sagte der Prophet alaihi wasallam eines Tages, als er unter seinen Gefährten war, er sagte, von heute an, in 100 Jahren, wird kein Mensch mehr am Leben sein von denjenigen, die jetzt am Leben sind. Okay? Und deswegen, das heißt, es kann nicht sein, dass jemand noch am Leben gewesen ist, von der heutigen, damaligen Zeit bis zur heutigen Zeit. Wie gesagt, das sind zusätzliche Beweise. Und das Wichtigste ist, liebe Geschwister, der 15. Punkt, wir sollen uns Allah Azza wa Jalla ergeben. Denn wir können nicht alle Weisheiten kennen, die der Allweise subhanahu wa ta'ala in seine Schöpfung gesetzt hat. Er hat uns ein paar Beispiele gegeben, er hat uns viele Beispiele gegeben, aber unter anderem diese drei. Verinnerliche sie, wende das Prinzip an auf alle anderen Geschöpfe Allahs im Sinne von alle. Hinter allen gibt es eine Weisheit. Und dann wirst du inshallah ta'ala zufrieden leben und alles verstehen, zumindest so weit, dass du als gläubiger Mensch es verstehen kannst und auch sollst. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima.